Hallo zusammen, mein Name ist David Vogel und ich gehöre zum Podcast-Team von NZZ Geopolitik. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, habe ich eine Frage an euch. Denkt ihr auch manchmal, im Nahen Osten gibt es eigentlich nie Ruhe, nie Frieden? Wie soll es in dieser Region nach dem Irankrieg überhaupt weitergehen? Ich will Antworten von einem, der den Nahen Osten und vor allem Israel wie kaum ein anderer kennt, dem langjährigen Nahost-Korrespondenten Richard C. Schneider. Am 21. April spreche ich mit ihm bei NZZ Geopolitik live im Bernhard-Theater in Zürich. Seid dabei, wenn wir Klarheit in diese komplexe Lage bringen. Tickets und Infos findet ihr auf live.nzz.ch oder in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich auf einen wichtigen Abend und ich freue mich, euch mal persönlich kennenzulernen am 21. April im Bernhard Theater in Zürich. So, und jetzt kommt Marlen mit einer neuen Folge von
NZZ Geopolitik.
Stell dir mal vor, es ist ein wunderschöner Frühlingstag und du genießt ein paar ruhige Momente im Liegestuhl in deinem Garten. Da hörst du Lärm. Deine seit Jahren verfeindeten Nachbarn streiten mal wieder. Aber diesmal geht es so richtig zur Sache. Plötzlich bewerfen sie sich über deinen Zaun hinweg mit hochexplosiven Steinen. Und dann landet einer der Steine direkt auf deinem Rasen. Was tust du? Wirfst du ihn zurück und holst den Konflikt sozusagen in deinen eigenen Garten? Oder schluckst du das einfach, löscht das Feuer, überdeckst grummelnd das Loch im Rasen mit etwas frischer Erde und hoffst einfach, dass der nächste Stein nicht direkt durch dein Wohnzimmerfenster fliegt? Nun, in einem ähnlichen Dilemma befindet sich gerade die Türkei. Die USA und Israel fliegen Luftangriffe gegen Ziele in Iran. Teheran antwortet mit ballistischen Raketen auf US-Stützpunkte und verbündete Basen in der gesamten Region. Und mittendrin, quasi direkt unter der Flugbahn dieser Raketen, liegt die Türkei. Was man da vermuten kann, das muss eine unangenehme Situation sein für Präsident Erdogan, oder?
Ja.
Aret Demirci.
Genau so fühlt sich die Lage für die Türkei gerade an. Diese explosiven Steine sind in der Realität ballistische Raketen, die auf US- und alliierte Ziele in der Region gerichtet sind und teilweise über türkischem Territorium abgefangen werden. Die Türkei steht damit buchstäblich mitten im Flugkorridor dieses Konflikts, ohne selbst Kriegspartei zu sein. Und Erdogan versucht genau das, die Brände zu löschen, ohne selbst einen Stein zu werfen.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Der Irankrieg stürzt die Türkei in ein strategisches Dilemma. Erdogan versucht, sein Land als wichtiger regionaler Akteur unbeschadet zwischen den Machtblöcken hindurch zu lavieren. Warum das ein gefährlicher Drahtseilakt ist, bespreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler Aret Demirci. Er ist Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Türkei. Mein Name ist Marlen Oehler. Guten Tag, Herr Demirci, nach Istanbul.
Ja, guten Tag.
Sie beobachten den Irankrieg quasi aus diesem Garten heraus. Können Sie uns etwas über die Stimmung erzählen in einem Land, das wieder mal zum Frontstaat geworden ist?
Ja, also die Türkei erlebt derzeit keine klassische Kriegsstimmung mit sichtbarer Mobilisierung oder Panik im Alltag auf der Straße. Die Straßen sind weiterhin voll. Der Tourismus läuft bislang weiter. Es gibt keine Anzeichen einer unmittelbaren militärischen Bedrohung im öffentlichen Raum. Mhm. Gleichzeitig hat sich aber die Wahrnehmung der eigenen geopolitischen Lage natürlich deutlich verschoben. Der Krieg wird nicht mehr als entferntes Ereignis wahrgenommen, sondern als etwas, das die Türkei direkt betrifft. Es ist ja gleich in der Nachbarschaft, in der direkten Nachbarschaft. Diese veränderte Wahrnehmung zeigt sich vor allem in den Medien. Also wenn man abends im Fernsehen guckt und ein bisschen durch die einzelnen Nachrichtensender zappt, sieht man eigentlich überall nur das eine Thema, nämlich was gerade im Iran los ist, was in Israel los ist, wie die Raketen gerade hin und her fliegen. Der Konflikt dominiert die Berichterstattung und die Sprache ist natürlich auch deutlich, ich sag mal, sicherheitsorientierter geworden über die Zeit. Begriffe wie regionale Instabilität, Verwundbarkeit oder Eskalationsrisiken sind allgegenwärtig. Auf der Straße ist das noch nicht zu spüren als ein militärischer Konflikt. Mhm. Aber für die Bevölkerung ist der Krieg ein, ich sag mal, eher ein ökonomisches Ereignis. Die Menschen spüren ihn vor allem über steigende Preise. Die Türkei hat ja schon vor dem Krieg ein massives Inflationsproblem.
Genau, also man kann sagen, ein Krieg kommt ja nie gelegen. Aber für die Türkei mitten in einer Wirtschaftskrise dürfte das besonders ungelegen kommen.
Ja, der Krieg wirkt hier wie ein externer Verstärker. Es gibt steigende Energiepreise, diese treiben wiederum die Transportkosten nach oben. Diese schlagen auf Lebensmittelpreise durch. Und das trifft natürlich die Haushalte unmittelbar. Mhm. Also die wechselnden Preise an der Zapfsäule, an der Tankstelle, das ist hier seit dem Beginn des Krieges zu einer Dauernachricht geworden, eben wie die Preise jeden Tag nach oben steigen. Und das hat ja unmittelbare Folgen eigentlich auf alles im Alltag.
Gut, nun hat die Türkei seit Anfang März einen neuen Krieg vor der Haustür. Die iranisch-türkische Grenze ist 534 Kilometer lang. Ich habe das vorhin schnell nachgeschaut. Und mehrere iranische Raketen mussten über türkischem Staatsgebiet abgeschossen werden. Trümmerteile regneten vom Himmel durch die Abfangmanöver, so wie in dem beschriebenen Garten am Anfang.
Ja, es gab mehrere bestätigte Fälle, wie Sie schon sagten, in denen iranische Mittelstreckenraketen im oder nahe dem türkischen Luftraum abgefangen wurden. Am 4. März, am 9. März, am 11. März und am 19. März, insbesondere in Regionen wie Gaziantep oder in Grenzgebieten. Wichtig ist dabei, dass die Türkei nicht das eigentliche Ziel dieser Raketen war, wie das immer wieder von Teheran auch offengelegt wurde. Die Flugbahnen deuten darauf hin, dass sich die Angriffe eher gegen westliche militärische Infrastruktur richteten. Britische Militärbasen auf Zypern oder US-Einrichtungen in der Region, insbesondere die Luftwaffenbasis in Jirlik, auf der etwa 1500 US-Soldaten stationiert sind. Ja. Und aus iranischer Perspektive sind natürlich diese Infrastruktur ein legitimer militärischer Bezugspunkt. Mhm. Also die Türkei ist in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Sie ist nicht Ziel des Konflikts, aber sie ist Teil einer militärischen Geografie, wenn man will.
Ja, da fragt man sich natürlich unweigerlich, wie reagiert denn die Türkei auf diese Angriffe?
Ja.
Diese indirekten.
Also Ankara ist bemerkenswert zurückhaltend und strategisch sehr kalkuliert bislang. Die Regierung vermeidet es bewusst, diese Vorfälle als direkte Angriffe zu klassifizieren. Das ist politisch sehr entscheidend, weil eine solche Einordnung natürlich unmittelbaren Handlungsdruck erzeugen würde, etwa auch in Richtung NATO-Bündnisfall. Mhm. Die Regierung spricht stattdessen von Vorfällen im Kontext einer regionalen Eskalation und versucht, die Situation zu entpolitisieren, so gut es geht.
Gibt es denn ganz konkrete Reaktionen, militärische?
Ja, zum Beispiel die Verlegung von F-16 Kampfjets nach Zypern. Mhm. 7 oder 8 F-16 Kampfjets wurden auf Nordzypern stationiert, einfach als Vorsichtsmaßnahme. Es gibt eine erhöhte Alarmbereitschaft der Luftverteidigung sowie auch eine enge Koordination mit NATO-Strukturen. Man will zeigen, dass man sich verteidigen kann, ohne selbst Teil der Eskalationsdynamik zu werden.
Ja. Aber wie Sie sagten, also ich meine, diese 4 Raketen, die bisher abgeschossen wurden über türkischem Gebiet, wurden von der NATO abgeschossen. Verfügt denn die Türkei über keine eigene, richtig funktionierende Luftverteidigung?
Also hier kommt ein Paradox ins Spiel, was ein Thema, was jetzt in den letzten Tagen nochmal sehr heiß wurde. Die Türkei verfügt seit 2019 das russische S-400 Luftabwehrsystem, das damals für schlappe 2,5 Milliarden US-Dollar von Putin gekauft wurde. Damals wurde die Türkei nahezu, also man kann sagen, schon fast dazu erpresst, dieses System, dieses Luftabwehrsystem zu kaufen. Weil die Türkei befand sich gegenüber Russland in einer, ich sag mal, Defensivposition, nachdem ein russisches Kampfjet über türkischem Territorium abgeschossen wurde im Zuge des Syrienkrieges. Und da die Türkei ein sehr enges Verhältnis zu Russland hat, vor allem auch vom Energie aus Russland abhängig ist, war die Türkei damals gezwungen, sozusagen als Kompensation dieses Luftabwehrsystem aus Russland zu kaufen. Aber dieses System ist zwar durchaus leistungsfähig, vielleicht wenn man das irgendwann mal getestet hätte, aber das System kann nicht in die NATO-Verteidigungsarchitektur integriert werden.
Weil
das sind einfach unterschiedliche Komponente, das sind unterschiedliche Systeme, rein technisch nicht integrierbar in das NATO-System. Und das führt dazu, dass dieses Luftabwehrsystem weiterhin in Kisten lagert und vor sich her schimmelt, ohne benutzt zu werden. Also es sind 2,5 Milliarden, die quasi aus dem Fenster rausgeschmissen wurden. Und das ist ein sicherheitspolitisches Paradox, ein Manko.
Ja, Entschuldigung, weil es eben bedeutet, dass jetzt die Türkei in dieser Situation nicht über ein eigenes Luftabwehrsystem verfügt und bei den USA, bei der NATO betteln muss.
Richtig, also sie hat das System, kann es aber nicht anwenden und ist deswegen auf US Patriot-Systeme angewiesen und auf integrierte NATO-Frühwarnsysteme. Mhm. Und das macht die Türkei natürlich sehr abhängig vom NATO-System. Und die Türkei pocht eigentlich schon seit mehreren Jahren auf einer, ich sag mal, militärischen und sicherheitspolitischen Autonomie. Und damit strahlt die Regierung auch so ein bisschen nach außen, dass man jetzt ein hohes Grad an Autonomie erreicht hat. Aber dieser Konflikt im Iran zeigt, dass die Türkei vielleicht doch nicht so weit vorangeschritten ist, wie das immer nach außen gezeigt wurde, was die strategische Autonomie angeht.
Also die Türkei ist bei der Abwehr von der NATO abhängig. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Iran schickt eine Rakete los. Die Zeit, die der Türkei bleibt zur Abwehr, ist dann extrem kurz. Wie funktionieren denn die Absprachen?
Also es ist wirklich eine sehr kurze Reaktionszeit bei ballistischen Raketen. Sie haben es völlig richtig gesagt, 8 bis 12 Minuten. Das ist die Zeit, die eigentlich nur bleibt, um eine Rakete zu identifizieren, ihre Flugbahn zu berechnen und eine Abfangentscheidung zu treffen. Und ohne funktionierende integrierte Systeme in der NATO-Sicherheitsarchitektur wäre eine effektive Verteidigung, wie sie es bislang gegeben hat, eben der Abschuss dieser 4 Raketen, wäre ja kaum möglich gewesen. Und in der Vergangenheit, als die Türkei so ein bisschen, ich sag mal, verloren war in ihren Koordinaten und sich vielleicht auch mal so alternative Partner gesucht hat, da wurde die NATO-Mitgliedschaft nicht wirklich sehr wertgeschätzt. Aber ich glaube, in der, auch wenn das vielleicht jetzt öffentlich nicht so kundgetan wird, ist die NATO-Mitgliedschaft oder die Tatsache, dass die Türkei Teil dieser Sicherheitsarchitektur ist, da wird nochmal klar, wie bedeutend das eigentlich für die Verteidigung, für die Sicherheit des Landes ist.
Okay, und da haben wir auch wieder diese enorme Kostenasymmetrie oder jeder Schuss an der Patriot ist 4 Millionen. Wir haben letzte Woche eine Folge gemacht über die Kosten des Krieges, auch über diese Asymmetrie. Wer zahlt denn das? Also ich meine, ist das Türkei oder ist das die NATO?
Also wie Sie schon sagen, die Kosten sind natürlich erheblich und bei mehreren abgefangenen Raketen summiert sich das schnell auf eine 2-stellige Millionensumme innerhalb kürzester Zeit und was dann noch kommen wird, wissen wir ja nicht. Ja. Das Problem liegt ja auch in der strukturellen Asymmetrie, also Offensivwaffen, insbesondere ballistische Raketen, sind vergleichsweise günstiger herzustellen und einzusetzen, während ihre Abwehr extrem teuer ist. Das führt natürlich zu einer Dynamik, zu einer ökonomischen Dynamik, in der sich Verteidigung langfristig zumindest als finanziell belastend zeigt. Formell trägt Türkei diese Kosten, aber durch die Einbindung natürlich in NATO-Strukturen handelt es sich faktisch auch um eine geteilte Last. Aber dennoch bleibt natürlich für den türkischen Haushalt, für den Staatshaushalt, bleiben die Kosten natürlich erheblich. Und wenn man nochmal berücksichtigt, in welch einer angespannten wirtschaftlichen Lage die Türkei sich sowieso schon befand, also noch vor dem Krieg, ja, wird das nochmal umso wichtiger, die Kosten, die bei dem Abschuss von Raketen entstehen.
Mhm. Dabei kann die Türkei, wir können es nur nochmal betonen, nichts dafür. Sie liegt dummerweise mittendrin.
Ja. Die Türkei ist nicht das strategische Hauptziel dieses Konflikts, aber sie liegt nun mal geografisch mitten im Operationsraum. Dadurch wird sie Teil einer militärischen Dynamik, die sie nicht kontrollieren kann, die sie nicht beeinflussen kann, in der sie auch nicht eingreifen möchte, um sich nicht Teil dieses Konflikts zu machen. Und das bringt natürlich die Regierung und Präsident Erdogan in ein klares Dilemma. Wenn er militärisch reagiert, riskiert er eine Eskalation und möglicherweise eine direkte Verwicklung in den Krieg.
Ja.
Wenn er nicht reagiert, bleibt die Türkei natürlich verwundbar und trägt dann auch natürlich weiterhin die Kosten und Risiken. Mhm. Bisher entscheidet sich Ankara eindeutig für Deeskalation, nimmt dafür aber natürlich gleichzeitig in Kauf, dass die Türkei langfristig in einer Rolle verbleibt, die man als, ja, wie Sie schon sagten, strategische Pufferzone bezeichnen kann.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Würde denn dieses Dilemma, das Sie beschreiben, eben auch erklären, warum Erdogan in dieser Situation nicht den NATO-Bündnisfall ausruft, also den Beistand der NATO noch etwas stärker einbezieht? Ich meine, immerhin fallen Raketentrümmerteile auf Land.
Ja, also ein NATO-Bündnisfall wäre rechtlich durchaus argumentierbar, würde aber politisch natürlich einen massiven Einschnitt bedeuten. Er würde die Türkei dazu zwingen, sich eindeutig auf die Seite des westlichen Bündnisses zu stellen und damit eine außenpolitische Strategie aufzugeben, die sie über Jahre hinweg bewusst aufgebaut hat. Und diese Strategie basiert eben auf Ausgleich, auf Balance. Die Türkei ist NATO-Mitglied, unterhält aber gleichzeitig enge Beziehungen zu Russland zum Beispiel, insbesondere im Energiesektor, und pflegt auch funktionale wirtschaftliche Beziehungen zum Iran. Also ein Bündnisfall würde diese Balance zerstören und Ankara müsste sich dann klar gegen Teheran positionieren und würde gleichzeitig seine enge Beziehung zu Moskau massiv gefährden.
Ja.
Und für eine Volkswirtschaft, die in hohem Maße von Energieimporten und externen Kapitalzuflüssen abhängig ist, wäre das ein erheblicher Einschnitt. Also Erdogan vermeidet diesen Schritt daher bewusst bislang, weil er nicht nur militärische, sondern vor allem wirtschaftliche und strategische Kosten nach sich ziehen würde. Aber wie gesagt, je nachdem, wie der weitere Kriegsverlauf ist, wäre Ankara eventuell dazu gezwungen, ihre Position nochmal zu justieren.
Also das heißt, Stand jetzt könnte man sagen, für Erdogan ist diese NATO-Partnerschaft fast schon wie eine Fessel. Also es macht ihn unfrei.
Ja, natürlich. Die Türkei verfolgt das Modell der sogenannten multidimensionalen Außenpolitik. Diese Politik zielt darauf ab, sich in einer multipolaren Welt als eigenständiger Akteur zu positionieren, der zwischen den Machtblöcken auch je nach Interessenlage manövrieren kann. Aber dieses Modell funktioniert natürlich auch nur, solange die Konflikte begrenzt bleiben. Und in einer eskalierenden Situation steigt natürlich der Druck, sich klar zu positionieren. Bislang schafft es Ankara, sich aus diesem Konflikt herauszuhalten. Also der Druck ist noch nicht so groß oder groß genug, als dass man jetzt eine Entscheidung treffen müsste für die eine oder andere Seite. Und die Türkei versucht weiterhin, ihre Autonomie zu bewahren, wird aber natürlich zunehmend von den Dynamiken des Konflikts eingeholt. Also wie lange Ankara noch diese Position zwischen den Konfliktpartnern aufrechterhalten kann, ist natürlich jetzt die Frage, die im Raum steht.
Ja. Wie ist denn das, also wie könnte man das beschreiben? Ich meine, damals im Syrienkrieg, auch in Nachbarstadt, da waren die Banden zu Russland und Iran ja noch intakt. Wie ist denn das heute? Also wie ist die Beziehung zu den beiden Nationen?
Also zu Russland besteht natürlich eine sehr hohe Energieabhängigkeit. Es gibt eben diese strukturellen Schwierigkeiten oder Schwächen der türkischen Wirtschaft. Die Türkei importiert rund 90% ihres Energiebedarfs. Und ein Großteil dieser Energie stammt aus diesen beiden Ländern, aus Russland und Iran. Sie ist dann also in gewisser Weise von beiden Ländern abhängig. Und wie ich das schon zu Beginn angegeben habe, wenn die Ölpreise steigen, erhöhen sich nicht nur die Transportkosten, sondern auch die Produktionskosten, Lebensmittelpreise und letztlich die gesamte Inflationsdynamik, die ja jetzt schon bei über 30% liegt.
Mhm.
Und die Türkei hat damals nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewusst eine Position eingenommen, die zwar pro-Ukraine ist, also Ankara und Präsident Erdogan haben immer wieder beteuert, dass sie für die territoriale Integrität der Ukraine stehen. Die Türkei hat auch die Ukraine militärisch unterstützt. Aber gleichzeitig an der Sanktionspolitik der Europäischen Union nicht teilgenommen, eben wegen dieser Abhängigkeit in bestimmten Bereichen der Wirtschaft. Und beim Iran sieht es ähnlich aus. Es ist eine Mischung aus Abhängigkeit und Rivalität, was den Iran angeht. Die Türkei ist wirtschaftlich auf iranische Energie angewiesen, aber steht gleichzeitig in regionaler Konkurrenz, etwa in Syrien und im Irak. Und eine Destabilisierung eines so großen Landes in der unmittelbaren Nachbarschaft der Türkei wäre für Ankara natürlich ein erhebliches Risiko, sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch.
Okay, also da sehen wir eben diesen Drahtseilakt ja eigentlich sehr gut, oder? Also man will mit den beiden Ländern, man ist abhängig energiepolitisch, sicherheitspolitisch, aber gleichzeitig im westlichen Bündnis mit der NATO. Also jetzt, Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen, da sieht man das ja dann auch. Was ist denn mit Israel? Was bedeutet denn dieser Krieg jetzt auch für diese Beziehung?
Ja, ganz kurz, bevor ich auf Israel zu sprechen komme, möchte ich hier vielleicht nochmal betonen. Also es gab natürlich große Irritationen im Westen, was die Position der Türkei in den letzten Jahren angeht, vor allem nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, weil man die Türkei nicht so wirklich einordnen konnte. Aber hier ist vielleicht nochmal zu betonen und wichtig zu wissen, dass diese Balancepolitik der Türkei eigentlich nichts Neues ist und eigentlich schon Ursprung im Osmanischen Reich hat, also im späten Osmanischen Reich. Auch da versuchte das Osmanische Reich in den letzten 200 Jahren vor ihrem Untergang vielleicht schon eine ausgleichende Situation oder einen Balance zu finden zwischen den einzelnen Machtblöcken. Und damit ist sie auch gut gefahren. Wenn wir zu Israel zu sprechen kommen, ist ja die Wahrnehmung Israels als Aggressor und hier in der Türkei in regierungsnahen Medien auch als ein Land, das Genozid betreibt gegen Palästinenser. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil wir müssen uns nochmal vor Augen führen, dass die Regierung Erdogan natürlich eine islamisch-konservative Regierung ist. Und in diesem Milieu ist Israel schon immer ein Feindbild gewesen. Und der Staat Israel wurde schon immer als ein westliches Kolonialprojekt betrachtet. Und Präsident Erdogan und seine Regierung können natürlich innenpolitisch immer gut punkten, wenn sie Israel als Feindbild darstellen, dies als Narrativ aufbauen. Und das wird natürlich jetzt hier auf die Spitze getrieben. Und Sie sagten schon, ja, die USA wird nicht so sehr angegriffen und die Trump-Administration schon mal gar nicht, weil man ja gute Beziehungen zu Trump aufgebaut hat, weil beide in ähnlichen Strukturen denken und auch eine ähnliche Politik verfolgen und einen ähnlichen Stil haben. Und deswegen bleibt eigentlich nur noch Israel übrig. Und das ist für die Regierung, wie gesagt, ein gefundenes Fressen. Es gibt eine Rivalität mit Israel. Ankara beobachtet mit Sorge, dass Israel seine militärische und politische Position in der Region ausbaut. Und man möchte natürlich nicht, dass Israel noch stärker wird, sei es in Syrien, sei es in anderen Ländern der Region, und versucht dagegen eine eigene Position einzunehmen. Und da wird es auf jeden Fall auch in Zukunft noch andere Fälle geben, wo vielleicht diese beiden Länder aneinander geraten.
Es hat aber auch was Gefährliches. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, die Türkei in diesem Garten, wenn dieser Krieg weiter eskaliert, wenn es weiterhin Raketen gibt, die es abzufangen gilt über dem türkischen Himmel, dann könnte es ja auch sein, dass die Türkei Hilfe braucht, auch von Israel. Also Stichwort Iron Dome. Das wäre dann wirklich ein Drahtseilakt und Paradox, oder? Für Erdogan letztlich, der sich immer als großer Unterstützer der Palästinenser inszeniert, aber gleichzeitig dann Hilfe aus Israel, israelische Waffen brauchen würde, um sich selber, um die Türkei zu verteidigen.
Ja, also ich behaupte jetzt einfach mal was ganz Großes. Das wäre für ihn politisch ein Selbstmord, wenn er das machen würde, wenn das natürlich öffentlich werden würde. Weil er hat dieses Feindbild Israel in den vergangenen paar Jahren so stark aufgebaut, von dort zurückzukehren zu einer Position, in dem er jetzt militärische Unterstützung von Israel annimmt. Ich weiß nicht, wie er das verkaufen kann. Mhm. Das wäre, glaube ich, für ihn wirklich zu gefährlich, wenn das öffentlich wird, dass er militärische Hilfe aus Israel annehmen müsste.
Also politischer Selbstmord, dann würde er wahrscheinlich zuerst den NATO-Bündnisfall ausrufen, wenn er mehr Hilfe bräuchte.
Richtig. Ein NATO-Bündnisfall ist immer zu rechtfertigen. Das ist auch in der jetzigen Situation argumentierbar. Und wir haben es ja dargestellt, wieso die Türkei das bislang nicht abruft. Aber bevor die Türkei militärische Hilfe aus Israel annimmt, müsste noch viel, viel mehr passieren.
Gut, Herr Demirci, Sprengkraft hat auch, wie immer, wenn es um die Türkei geht, im Zusammenhang mit dem Irankrieg jetzt die Kurdenfrage. US-Präsident Trump, der liebäugelt damit, kurdische Oppositionsgruppen in Iran massiv zu bewaffnen und damit eben das Mullah-Regime definitiv zu stürzen. Das kann nicht in Erdogans Sinn sein.
Nein, ganz sicher nicht. Das ist ein sehr sensibles Thema, also die Aufrüstung oder die mögliche Aufrüstung von kurdischen Gruppen im Iran. Die Türkei befindet sich ja gerade mitten im Prozess, die PKK zu entwaffnen, mit einem möglichen Lösungsprozess oder Friedensprozess mit mehr Rechten auch für die Kurden. Und eine mögliche Aufrüstung von iranischen Kurden hätte natürlich Folgen für die Türkei, für den eigenen innenpolitischen Prozess, der gar nicht im Sinne der türkischen Regierung wäre.
Mhm. Also kann man sagen, Erdogan fürchtet am Ende, also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, die ganzen Aspekte, die wir angeschaut haben, fürchtet die inneren Zerreißproben fast mehr, also Wirtschafts- und Energiekrise, Flüchtlinge, Kurdenfrage, als die iranischen Raketen?
In vielerlei Hinsicht ja. Raketen sind natürlich punktuelle Ereignisse, die abgewehrt werden können. Die eigentlichen Risiken liegen in den strukturellen Problemen der Türkei heute. Also Inflation, Energieabhängigkeit, soziale Spannungen, mögliche Migrationsbewegungen, der Prozess mit den Kurden. Also diese Faktoren wirken alle langfristig und sind politisch deutlich schwerer zu kontrollieren. Insofern ist die militärische Bedrohung sichtbar. Aber die eigentliche Herausforderung für Präsident Erdogan, seine Regierung, diese liegen im Inneren.
Also wenn man das politische Überleben seiner Regierung zumindest im Blick hat. Aber was heißt denn das, falls Erdogan diesen Drahtseilakt nicht schafft? Da stellt sich die Frage, wohin könnte dieser Konflikt die Türkei führen? Was sind denn Erdogans verbleibende Optionen?
Also es gibt ja verschiedene Szenarien jetzt für die Region, wenn es um den Krieg gegen den Iran geht. Eine wahrscheinliche Entwicklung ist natürlich kein klarer Sieg einer Seite, sondern ein anhaltender Zermürbungskrieg. Wir haben sie ja jetzt gerade einen ganzen Monat jetzt hinter uns. In einem solchen Szenario würde die Türkei dauerhaft mit Raketen überflügen und steigenden Verteidigungskosten und wirtschaftlichen Belastungen konfrontiert sein.
Ja.
Eine große Eskalation mit NATO-Beteiligung wäre für Ankara da ein ungünstiges Szenario, weil sie die Türkei zu klaren geopolitischen Entscheidungen zwingen würde. Und eine diplomatische Lösung wäre aus türkischer Sicht, denke ich mal, am wünschenswertesten. Es scheint aber derzeit ein wenig ein realistisches Szenario. Mhm. Am Ende zeigt sich am Beispiel der Türkei natürlich sehr deutlich, dass Neutralität in diesen modernen Konflikten schwer aufrecht zu erhalten ist. Staaten können versuchen natürlich, sich politisch aus einem Konflikt herauszuhalten, werden aber durch ihre geografische Lage, wirtschaftliche Verflechtung und sicherheitspolitischen Einbindungen natürlich irgendwie dann doch hineingezogen. Und das sieht man ja sehr deutlich am Beispiel der Türkei.
Also gerade in der neuen Weltordnung wird dieser Versuch, neutral in Anführungsstrichen zu bleiben, zur Illusion letztlich, weil Neutralität ist schwierig, wenn man im Garten steht und die Nachbarn sich mit Steinen bewerfen.
Genau so ist es.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Demirci.
Ich danke Ihnen, das hat Spaß gemacht. Liebe Grüße aus Istanbul.
Ja, und das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Politikwissenschaftler Aret Demirci, dem Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Türkei. Die Stiftung ist der deutschen FDP nahe. Mein Name ist Marlin Oehler. Macht's gut und bis bald.